Herr Jesus Christus, auch für diese dritte Einheit kommen wir noch einmal ganz bewusst auch im Gebet zu dir. Danken dir für den Weg, den wir miteinander gehen konnten durch diese kraftvolle, konzentrierte Predigt von dir. Wir wollen dir danken für die Worte, mit denen du uns angesprochen hast, in Kopf und Herz. Und wir wollen dir danken, dass du uns so immer wieder neu tief berührst und dein Nachfolgeruf uns erreicht. Wir wollen gerne mit dir leben, in unserem Alltag. Wir wollen nicht bei uns bleiben, in unseren kleinen Welten, Vorstellungen, sondern wollen gerne uns auf dich einlassen, dieser Stimme folgen, die immer und immer wieder so zu uns spricht: Folge mir nach, komm. Wir danken dir für den Geist, der in uns wirkt, und wir bitten dich, dass dieser Geist auch an diesem Nachmittag da ist, dass wir erkennen, wo wir nicht im alten Denkschema verharren dürfen und müssen, wo wir herausgenommen werden zu dieser Metamorphose unseres Denkens, wo du uns einlädst, unser kleines Leben als Dankopfer dir zu geben und unseren Gottesdienst zu feiern im Alltag der Welt. Wir danken dir dafür, wir danken dir für dieses Geschenk, dass unser Leben dir gehört und wir auf dich ausgerichtet und konzentriert sein dürfen. Jetzt segne auch dieses Zusammensein noch einmal. Wir setzen auf dich. Amen. Amen. Alltag, alle Tage mit Jesus, konkrete Nachfolgeschritte. Und wir haben miteinander gesehen, das hoffe ich gesehen, dass das unser ganz großes Geschenk ist, dass Gott, unser Gott in Jesus Christus, uns gerettet hat und die Herrschaft übernommen hat über unser Leben, hat die Herrschaft übernommen. Er ist der, dem unser Leben gehört. Das ist kein relativer Begriff, das ist nicht irgendwie nur eingeschränkt gedacht, das ist ganz umfassend gedacht. Umfassend gedacht, nicht als neuer Leistungskatalog, nicht als neues Religionsprogramm, nicht als neues To-Do-Register, sondern ich darf jetzt immer und immer und immer wieder neu diese Stimme hören, die mir das sagt: Komm, folge mir nach. Und dann führt er mich auf ganz bestimmte Wege, die ich so vorher gar nicht gedacht hätte, die ganz anders sind, als das so in mein System reinpasst und wie das eigentlich so normal wäre. Er zeigt mir tatsächlich, dass ich falsch bin, dass ich mit meinem ganzen Denksystem natürlich falsch bin in meinem Umfeld hier, weil wenn der Himmel auf die Erde kommt, das kann nur schwierig werden. Das kann nur schwierig werden. Er zeigt mir den Gotteszweck mit Salz und Licht und das Thema der Mission. Er ist unser Wortgeber, der tatsächlich mit höchster Autorität hineinspricht und alles andere wegschiebt und da seine Worte hineinsetzen, alle Denkmuster. Wir kommen und wollen ohne Bibel nicht sein und leben. Er ist der, der komplett weltfremd agiert hat. Wer hat so weltfremd agiert wie Jesus? Mit seinem Kreuzestod, vollkommen irre, in Anführungszeichen, was da geschehen ist, in der Hingabe seines Lebens, einer Liebe zu Menschen, die von ihm nichts wissen wollten, in der größten Anzahl, die als Feinde, gottlos, als Gegner in Römer 5 tituliert werden. Und dann sind wir mit hineingenommen, dieses Jesus pur Leben, und er lockt uns auf einen völlig anderen Weg, den es normalerweise dieser Welt so nicht gibt. Er will uns herauslösen aus diesem Religionsmuster und Systemen, dass wir da kryptisch in Distanz täglich sein können. Und er ist der, der uns beschenkt mit Gebet zum Vater. Und wenn wir zum Vater kommen, dann kommen wir nicht zu einem Wunschautomaten, dann kommen wir zu dem, wo es um seine Person, sein Reich, seinen Willen geht. Und das tut uns über die Maßen gut. Er ist der, der tatsächlich dann aber auch unseren schlimmsten Götzen versucht zu entlarven und uns von ihm zu befreien und uns bei einem völlig neuen Sorgenthema beschäftigt, mit dem wir mehr als genug zu tun haben und dann erleben dürfen: Tatsächlich gut ist es, richtig gut, was du mit mir tust. Soweit haben wir uns in diese Welt dieser konzentrierten Botschaft hineingearbeitet. Und wenn wir jetzt im 7. Kapitel noch ein bisschen weiter gucken, dann entdecken wir, dass jetzt im 7. Kapitel noch ein weiteres Feld hineinkommt, das für uns bei Jesus von ganz herausragender Bedeutung ist. Denn plötzlich, die Figur war schon zweimal da, aber jetzt verdichtet es sich, kommt eine Figur noch einmal ins Spiel, die schon eine Rolle gespielt hat, nämlich der berühmte Bruder. Der Bruder kommt ins Blickfeld. Und der Bruder im Matthäus-Evangelium ist nicht nur der Volksgenosse, das wäre die eine Idee, da haben wir eben den Gedankengang im Volk Israel, sondern hier kommt der neutestamentliche Bruderbegriff mit rein, den wir auch in der Gemeinderede nachher in Kapitel 18 haben, wenn vom Kleinen und vom Kind und vom Bruder die Rede ist, haben wir immer diese Sprachwelt, wo es um die Gemeinde geht. Und tatsächlich in der Bergpredigt taucht der Bruder schon an zwei Stellen auf, bevor er uns jetzt über den Weg läuft. Er taucht uns einmal auf, als es um den Wortgeberteil geht. Da geht es darum, dass ich nichts gegen meinen Bruder oder dass mein Bruder etwas gegen mich im Sinn hat. Da taucht der Bruder schon mal auf. Und der Bruder taucht auch noch mal auf unter dem Passus der Liebe. Es ist einfach, heißt es da, den zu lieben von euren Brüdern, die uns freundlich sind. Da tut ihr nichts Besonderes. Da ist zweimal schon der Bruderbegriff gekommen. Aber jetzt in Matthäus 7 kommt natürlich in ganz hoher Dosis der Bruder auf uns zu. Und wir entdecken ihn hier, also den Bruder und meine Selbsterkenntnis. Ach, ich wollte hier weiter schreiben, sehen Sie. Achtens. Also es kommt jetzt auf den Bruder an und meine Selbsterkenntnis. Und wir haben jetzt hier wieder so einen Klassiker aus der Bergpredigt. Denn hier kommt jetzt der berühmte Balken. Der berühmte Balken taucht hier auf. Ich lese mal ganz kurz die Passage. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge? Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, ein Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, ziehe zuerst den Balken aus deinem Auge, danach sieh zu, wie du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Das ist der Kernteil in diesem Passus in Matthäus 7 ab Vers 3. Da ist es, das Bild ist uns bekannt, das ist eins der bekanntesten Bilder überhaupt von Jesus. Er hat da sowieso unschlagbare Beispiele. Und wenn hier jetzt vom Bruder die Rede ist, dann kommt ein Thema in die Christuswirklichkeit hinein, dass ja je weiter dann Jesus fortschreitet in seiner Lehrtätigkeit, immer klarer, immer deutlicher wird, nämlich, dass es einen völlig neuen Organismus geben wird. Den Organismus nicht des Volkes Israel, den gab es schon, den gibt es schon, das bleibt auch bestehen. Es gibt einen neuen Organismus, der sowohl aus Mitgliedern des Volkes Israel als auch, oh, große Überraschung und Freude, eben aus Personen besteht, die außerhalb des Volkes Israel zum Glauben an den Messias Israel kommen, aus den Heiden. Und dann gibt es einen neuen Organismus, den Organismus seiner Gemeinde, der Ekklesia. Und es gibt kein Verstehen von Jesus ohne dieses Feld, nämlich ohne das Feld der Gemeinde. Und zum Feld der Gemeinde gäbe es natürlich unendlich viel zu sagen, das weiß ich. Wir wollen jetzt nur in Anführungszeichen die Stimme von Jesus aus der Bergpredigtwelt hören. Und aus der Bergpredigtwelt ist die Stimme von Jesus, was den Bruder betrifft, aus dieser Welt erstaunlich einseitig. Denn das Thema, wie jetzt hier der Bruder uns begegnet, ist, dass das Problem, oh Überraschung, gar nicht mein Bruder ist, sondern dass das Problem, so hier Jesus, bitte keine Schnappatmung, tief durchatmen, dass das Problem offensichtlich ich bin. Das heißt, er stellt mich hier in dem Komm, folge mir Nachruf tatsächlich mit meiner richtigen Wahrnehmung, meine Wahrnehmung ist absolut richtig, ja, ganz klar, meine Wahrnehmung einfach auf die andere Seite. Und in diesem ärgerlichen Beispiel, es ist ein ärgerliches Beispiel vom Splitter und vom Balken, da kann man nicht ausweichen, man ist einfach mit drin in diesem konfrontiert werden, in diesem gespiegelt werden, nimmt er mir erst einmal an der Stelle mein Drive. Wir haben alle so einen Drive. Ja, ich habe ein ganz bestimmtes Thema, das habe ich auf dem Herzen und mit dem Thema gehe ich durch, weicht mir zur Seite, das ist meine Message. Und dann müssen der Gemeinde alle das so sehen, wie ich das sehe. Ich habe einen klaren Blick, eine klare Erkenntnis. Und dann sind ganz, ganz viele, die haben eben noch ein großes Problem. Die haben Splitter ohne Ende. Ich habe natürlich keinen Splitter. Und dann, ich helfe ihnen, ich bringe das zum Guten. Ich mache das. Hört doch auf mich. Bei mir ist die Mitte. Und jetzt dreht das Jesus so dermaßen um, dass wir sagen, nein, das ist nicht, da hast du mich missverstanden, Herr Jesus. Da hast du mich missverstanden. Ich bin eigentlich der Nette. Ich bin eigentlich der Gute. Ich bin eigentlich der, das richtig meint. Und ich fühle mich nicht, ich will das nicht, die Rolle mit diesem Balken. Ich will die Rolle nicht. Nein. Und er sagt, komm, folge mir. Sagt, nein, Herr Gott, ich sehe das schon so, wie ich das sehe. Ich bleibe da auch jetzt mal bei. Und ich sehe glasklar die Splitter bei meinen Geschwistern. Und das sind schon ganz schöne Splitter. Und die sollen froh sein, wenn ich sie darauf hinweise, auf das, was da an Splittern bei ihnen ist. Und er sagt zu mir, komm. Und wir wollen das nicht. Die wollen das nicht. Ich will das auch nicht. Ich will das nicht. Ich will nicht von meinem Herrn des Balkens überführt werden. Das will ich nicht. Das will ich nicht. Und da merken wir etwas ganz, ganz Wesentliches, was geschieht, wenn wir Jesus nachfolgen. Wenn wir Jesus nachfolgen, können wir es aushalten, in seiner Gegenwart des Balkens überführt zu werden. Das ist irre. Das ist irre. Das wird sonst niemand mit ihnen hinkriegen oder sie ausrasten. Aber wenn sie in seiner Gegenwart sind, dann kann er ihnen das sagen, kann er das zeigen. Andreas, es kommt doch mal runter. Jetzt guck das mal von der anderen Seite an. Jetzt, dass das Problem ist etwas ganz anderes. Lass dir doch von meiner Seite ein Stück Selbsterkenntnis schenken. Komm raus. Und ich werde umgedreht, wie so oft. Jetzt sind das Ganze, haben Sie diese Texte, merken wir, die sind so anders. Er bestätigt mich nicht, er schiebt mich nicht noch an, er gibt mir nicht noch mehr Munition für meinen Kampf gegen die Splitterwelt, sondern er zieht mich auf die andere Seite, er stellt mich in seine Gegenwart hinein und in seiner Gegenwart wird tatsächlich klar, es liegt in ganz entscheidender Weise jetzt gar nicht dran, dass das recht sein mag mit dem Splitter auf der anderen Seite. Das entscheidende Geheimnis ist die Rolle rückwärts sagen, Kleinmint, stehen bleiben, mit Christus in diese Welt hineintreten und in dieser Welt tatsächlich dann wahrnehmen, wie ich das Ganze sehe. Ich habe es einmal schon erzählt, war für mich ein sehr eindrückliches Erlebnis, das fand hier in diesem Raum statt, vor vielen, vielen, vielen Jahren. Details gehen alle inzwischen unter. Aber es war so eine von diesen Veranstaltungen der La Höhe-Gemeinde, wo man so als Pastor so diesen Selbstmitleids-Drive kriegt. Kommt mal vor, ja, wo man entsprechende Kommentare bekommt und dann Sätze bekommt. Das war so, ich sah Splitter ohne Ende in dem ganzen Ding. Und ich bin mit diesem ganzen Splittersalat zu meinem Gott gekommen, habe mich beschwert über diesen Laden mit all den Leuten, mit ihren vielen Splittern, die da sind. Und werde ich da so richtig mich, störe mich nicht, ich will mich aufregen, in diesem Modus war, da hat er mich umgedreht, Und hat mich so dermaßen an der Stelle gedanklich umgedreht, dass mir ganz Angst wurde. Weil er mir in dem Moment, wo ich da anfing, mich so zu beschweren wie La Höhe-Gemeinde, ich habe fast gehört, dass er sagte, ja, das sehe ich auch so. Aber das ist die Gemeinde, für die du Verantwortung trägst. Schade, dass der in solchen desolaten Zustand ist, Andreas. Und in dem Moment, das kann doch nicht wahr sein. Und das ging mir wirklich durch an dem Abend, dass ich, mein Gott, ich halte den Mund, mein Gott. Absolut, ich halte den Mund. Das ist deine Gemeinde. Und ich werde dich dafür zur Verantwortung ziehen. Und jetzt kümmere dich mal darum, dass das nicht so bleibt. Und plötzlich waren die Splitter ganz anders. Wissen Sie, was ich meine? Ganz anders. Die waren immer noch da. Aber jetzt hatte ich ein ganz anderes Problem. Ein ganz anderes Thema. Ein ganz anderes Thema. Und das ist das, was Jesus, das kann nur Jesus so. Und das kann er nur dann und wird er nur bei Ihnen alltäglich praktizieren, wenn Sie das hören. Komm, folge mir. Zieh nicht dein Ding durch. Wenn du dein Ding durchziehst, ist alles wie immer. Dann dein Stiefel und deine Sicht und deine Welt und dein Ding. Und komm, folge mir. Du hast nicht den Job, dich da selbst durchzubringen, sondern du hast den Job ganz bewusst, ununterbrochen, immer und immer wieder, alltäglich mit meiner Stimme, mit der Jesus-Stimme unterwegs zu sein. Und das betrifft dieses Riesenfeld Gemeinde. Ich weiß, es gibt tausend Dinge dazu sagen, glauben Sie mir. Ich könnte auch noch mal ein paar dazu anmerken. Aber in der Bergpredigtwelt geschieht etwas sehr, sehr Wunderbares, dass es einfach umgedreht wird. Und aus diesem Problem die andere Seite erst einmal das zurückgreift. Und das ist störend und gleichzeitig unwahrscheinlich wohltuend. Denn in dem Augenblick, wo das umdreht, sieht tatsächlich dann das wiederum den Splitter angucken ganz, 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 ganz anders aus. Und das tut Jesus. Er nimmt uns mit hinein in das Alltagsgeschehen von Gemeinde, in das Alltagsgeschehen einer Wirklichkeit und lässt auch da uns heraustreten in guter Selbsterkenntnis und im Wahrnehmen des Bodens der Gnade, auf dem wir miteinander stehen, und verwirft auch den mit dem Balken absolut nicht. Absolut nicht. Und diesen Boden dürfen wir auch nicht verlassen. Absolut nicht. Wir stehen immer miteinander auf diesem Boden der Gnade einer Gemeinde. Bei allen Schwierigkeiten, die es gibt, das ist der gemeinsame Boden, von dem Jesus hier spricht. Wir müssen ja da zügig weitermarschieren, wir wollen ja da durchkommen. Wenn wir jetzt das wahrnehmen, entdecken wir ja, dass jetzt überraschenderweise in der Bergpredigt noch einmal das Gebet kommt. Manche haben ja dann schon angefangen, die Bergpredigt neu zu sortieren. Sie meinten, sie müssten Jesus helfen, weil das nicht ganz gut aufgebaut wäre, oder Matthäus helfen oder wie auch immer, denn wir hatten ja schon das Thema mit dem Gebet. Also man könnte ja Matthäus 7,7 vielleicht da drüben hinstellen. Nein, ich denke, es ist tatsächlich nochmal als finales Stück, bevor wir dann in den Predigtschluss kommen, nochmal ganz bewusst Matthäus 7,7 uns angeführt. Und bei Matthäus 7,7, ich habe es ja hier schon gesagt, wo habe ich es denn hingeschrieben? Wo war mein Vater 1, Beten 1, hier ist das Beten 1. Jetzt, Sie ahnen schon, jetzt kommt also tatsächlich Beten 2. Ja? Die Bergpredigt nimmt uns in einem zweiten Themenfeld noch einmal mit hinein in das in den Themenbereich des Gebetes. Und ich muss da... Ja, es gibt Rot. Natürlich gibt es Rot. Ich habe es schon gemerkt. Sie war im Moment schneller als ich. Da kommt das Stichwort jetzt Gemeinde rein, ne? Klar. So, und hier kommt logischerweise der Vater nochmal hin. So, und jetzt taucht tatsächlich der Vater nochmal auf. Und jetzt kommen diese Verse, die Sie alle kennen. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Wer ist unter euch Menschen, der seinem Sohn, wo es einen Sohn gibt, gibt es auch einen Vater, ja? Wer seinem Sohn, wenn er ihn bittet um Brot, einen Stein biete? Oder wenn er ihn bittet um einen Fisch, eine Schlange biete? Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel, da ist er, euer Vater im Himmel, Gutes geben denen, die ihn bitten. Unwahrscheinlich. Allein vom Aufbau her kann man sich super gut merken, wie das strukturiert ist und wie das eingeführt wird. Die Dreierkette, die Beispiele, das abschließende Votum, alles ganz klar wunderbare, uns allen gut bekannte Sätze. Was ist der Gedankengang, dass jetzt beim Alltagsgeschehen noch einmal kurz vor der Finalphase, das kommt dann die Finalphase in der Predigt, noch einmal so mit Achtergewicht dieses Themenfeld drangesetzt wird. Dass Jesus noch einmal das so sagt, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so wird klopft an, es wird euch aufgetan. Und dann das nochmal wiederholt und es noch einmal sagt. Was ist denn der Gedankengang dahinter? Der Gedankengang dahinter ist doch etwas ganz Tiefsitzendes in uns Menschen, die wir auf dem Weg sind, mit Jesus Christus zu leben. Das Tiefsitzen dahinter ist, dass wir immer und immer wieder dem Vater nicht vertrauen. Wir vertrauen ihm nicht. Wenn ich das wiederhole, bittet, sucht, klopft an. Denn wer da bittet, der empfängt. Wer das sucht, der findet. Wer anklopft, der wird auf. Dann habe ich doch im Hinterkopf den Gedanken, dass ich auch nichts bekomme. Dass ich nichts finde. Und dass die Türen zubleiben. Und dann geht es sogar noch tiefer rein. Jesus geht sogar noch tiefer mit uns rein. Er deckt in uns etwas auf, dass wir tatsächlich denken könnten, was man innerweltlich nicht denkt. Aber wir denken es in Bezug auf Gott, dass er nicht nur nichts gibt, sondern dass er uns sogar noch was Bescheuertes gibt. Und dann kommt das mit diesem Stein und mit dieser Schlange. Und indem Jesus das sagt, zeigt er uns ja einen Herzensschaden. Ein Herzensschaden, mit dem wir tatsächlich immer und immer wieder zu kämpfen haben. Und wir wissen, dass das wollen wir ja nicht. Wir wollen nicht so sein, aber wir haben diesen Herzensschaden. Dass der Vater im Himmel nicht nur nichts hört, sondern sogar noch einen reindrückt. Noch etwas besonders Perverses und Böses macht. Wenn Väter halbwegs ticken, erwartet man das innerweltlich nicht von denen. So ein normaler Durchschnittsvater liefert keinen Stein und keine Schlange. Meine Güte, da muss man jetzt nicht ganz besonders heldenhaft sein. Aber ihr denkt das, dass mein Vater, mein himmlischer Vater, euch gegenüber sich so verhalten könnte. Ihr habt tatsächlich in eurer Jesus-Nachfolge, macht die Augen auf. Ihr habt in eurer Beziehung zu Jesus, eurer Beziehung zum Vater, immer und immer wieder mit einem chronisch massiv gestörten Verhältnis zu Gott, dem Vater, zu kämpfen. Damit habt ihr zu kämpfen. Scharf sind sie da alle nicht drauf. Wir reden das viel, viel lieber so, dass wir sagen, ich bin zum Glauben gekommen, zu Jesus und fortan, natürlich, mein Vater im Himmel, tiefstes Vertrauen, wunderbar, alles bestens. Alles Misstrauen von früher ist weg und jetzt bin ich in dieser Spur. Dem ist aber nicht so. Dem ist nicht so. Wir spüren eigentlich im Tiefsten erst in der gefundenen Christusbeziehung, wie tief unsere Störung ist. Das ist irre. Vorher war es eigentlich kein Problem, da war ich Heide, meine Güte, mich ja durchmarschiert. Und Gottvertrauen war sowieso ein Fremdwort. Jetzt bin ich zum Glauben gekommen, denke, wow, jetzt vertraue ich ihm und merke im Vollzug, wow, ist gar nicht so einfach. Ist gar nicht so einfach. Ich gehe da meine Wege des Vertrauens und immer wieder kommt dieses alte System rein, dieses System von, er hört dich sowieso nicht. Kannst doch so oft da deine Hände fallen, das bringt nichts. Und dann kommen Dinge, wo ich sage, ist das fies? Und das will mein Gott sein? Und dann merke ich genau diese Grundkrise, ganz tiefe Grundkrise, die Krise, die damals in 1. Mose 3 uns rausgehauen hat, die ist halt tatsächlich in mir drin. Die ist tatsächlich in mir drin. Und es ist doch liebevoll, dass Jesus, wenn er mit uns in den Alltag reingeht, uns das spiegelt. Damit, wenn ich naiv bin, denke ich, ja, ich bin der liebe, nette Andreas, der jeden Morgen Jesus vertraut und dem Vater vertraut. Das geht alles locker und easy. Nein, geht nicht locker und easy. Sondern ich bin gleichzeitig der Typ, der, wenn nur irgendwas kommt, irgendwas anders läuft, gestört bin in meinem System, meinem Ablaufsystem. Und Sie wissen, wie schnell das passieren kann. Eine schlichte, normale Arztdiagnose kann Sie raushauen. Und plötzlich ist der nette Herr Jesus und der liebe Vater ganz, ganz übel, der was ganz Doofes mit Ihnen macht und nie auf Sie aufgepasst hat. Haben Sie irgendwas dringend erbeten und es scheint nicht so zu funktionieren, wie Sie das bestellt haben? Und dann ist Ihr Gottvertrauen schon gleich erschüttert. Wenn wir wissen das, so sind wir. Und es wird uns hier tatsächlich, ich bin sehr froh darüber, gespiegelt. Denn dann ist das offensichtlich ein Schaden, der bei Ihnen und bei mir auftaucht. Wenn ich also alltäglich mit Jesus unterwegs bin, mit Jesus im Alltag und konkrete Nachfolgeschritte tue, werde ich, das ist die eine Erkenntnis von diesem Themenfeld Beten 2, damit zu tun haben, dass ich immer und immer wieder mit Misstrauen zu kämpfen habe. Ich habe mit Misstrauen zu kämpfen. Keiner von uns, der an Jesus Christus glaubt, kommt ohne diese Attacken, ohne diese Verschlierungen, ohne diese Problemphasen durch, dass er denkt, Gott, Vater, was ist das jetzt? Verstehe ich nicht, will ich nicht, finde ich blöd, finde ich gar nicht gut. Und dann merken wir, wie dieses eigenartige Gemisch in meiner Persönlichkeit aufsteigt. Und Jesus sagt, genauso ist es. Genauso ist es. So tickst du, du Mensch, so tickst du, mein Nachfolger. Und ich kenne dich doch, ich kenne dich. Aber jetzt sagt uns das Jesus nicht nur im Sinn von Hallo, Augen auf, sondern er sagt es ja umgekehrt. Er sagt, und ich sage dir noch was, ich, Jesus, kenne den Vater. Ich kenne den Vater. Ich kenne dich, aber ich kenne auch den Vater. Und ich kenne den Vater wirklich. Ich, Jesus, kenne den Vater ganz anders, als du ihn bisher kennengelernt hast. Und auch jemals in deinem kleinen irdischen Leben kennenlernen wirst. Ich kenne den Vater. Ich kann dir vom Vater sagen, ich weiß, wie der Vater ist. Wir haben das nachher im Johannesevangelium, diesen wunderschönen Satz. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Ihr kriegt zwischen mir, Jesus und dem Vater nichts dazwischen. Das ist in einem. Und wenn ich euch jetzt sage, bittet, so wird euch gegeben, suche, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan, dann ist es etwas ganz Wesentliches, was ich glaubensstärkend in euer Leben hineinsage. Und jetzt dürfen Sie mit mir aufpassen, damit wir nicht wieder in so ein Mechanismusverständnis reinkommen. Und dann verkrampfen wir unsere Gebetshaltungen und haben so Systeme, Modelle, wie es funktioniert. Wenn man das 13 Mal betet und uns sich linksrum dreht, geht es schneller und dann kriegt man das noch genau hin und dann funktioniert das so und dann zack, 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 habe ich da meine Gebetsanliegen. Nein. Aber was dieser Text aussagt ist, hör nicht auf. In deiner ganzen Misstrauenswirklichkeit, die dich anficht, das wird immer so sein. Hör nicht auf, in deiner ganzen Misstrauenswelt, die dich anficht, zum Vater zu kommen mit deinem Gebet. Hör nicht auf. Das ist die Botschaft. Ich kann nicht verhindern, dass in mir diese Misstrauenskräfte hochkommen. Ich kann es nicht verhindern. Ich werde sie nicht pflegen, ich werde sie nicht hüten, das wissen wir alle, aber ich kann es nicht hindern. Aber ich höre die Stimme von Jesus über seinen Vater zu mir. Der mit Andreas, mein Vater, der dein Vater ist, der ist nicht so, wie du jetzt denkst, dass er wäre. Und deswegen sage ich es dir, bittet, es wird dir gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an und es wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer das sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Hör nicht auf. Und denk schon gar nicht, auch wenn es immer wieder hochkommt, dass mein Vater zuständig wäre für Steine und Schlangen. Auf gar keinen Fall. Denk nicht so vom Vater. Aber du wirst damit zu tun haben. Du wirst damit zu tun haben, mit diesen Gedankengängen. Du wirst für dich selber damit zu tun haben und du wirst auch mit Menschen zu tun haben, wo du denkst, mein Gott, was machst du mit denen? Das sieht nach Stein und Schlange aus, was du da gerade lieferst. Und deswegen komm mit diesem ganzen Wust zum Thema Beten 2 im Vater, komm damit zu mir. Immer und immer und immer wieder. Ehre den Vater dadurch, dass du zu ihm kommst. Ehre den Vater ganz bewusst, dass du zu ihm kommst und tu das. Es ist alternativlos, dass wir zum Vater kommen mit unserem Gebet und unseren Anliegen, die wir haben. Das heißt nicht, dass es immer einfach für uns ist, verstehen Sie? Nach dem Motto, ja, ich habe ein tiefes Vertrauensverhältnis zu Gott. Das sind immer so Ideale, die uns da so vorschweben. Und aufgrund meines tiefen, ungebrochenen Vertrauensverhältnissen komme ich zu Gott. Nein. Manchmal denke ich, wie steht er jetzt da mir gegenüber? Und Sie kennen eindrückliche Beispiele, die Jesus selber gebraucht. Denken Sie an diese fiese Gestalt dieses Richters gegenüber dieser Witwe, von der Jesus ja erzählt, dass ich mich so fühlen kann, wie diese wirklich von Gott und Menschen verlassene Witwe gegenüber diesem vollkommen korrupten Richter. Was kann passieren im christlichen Glauben? Das heißt, diese Vorstellung, ich komme gelassen und entspannt zu dir und bring dir meine Bitten und dann wird alles gut und alles wird erfüllt und die postenlose Runde, die Gebetserhörung. Nein, ich stehe als einer, der die Stimme hört, komm, folge mir nach. Auch da als jemand, der sagt, kann ich dir noch vertrauen? Kriege ich Stein und Schlange? Klappt das, funktioniert das? Lohnt sich das zu beten? Und wenn Sie in einer solchen Situation sind, dann sind Sie nicht im Minusweg christlichen Glaubens, verstehen Sie? Dann sind Sie mittendrin in der Erfahrung, die zur Nachfolge Jesu gehört. Das gehört zur Erfahrung der Nachfolge Jesu. Und deswegen kommt Jesus zu Ihnen und sagt, gerade wenn es so läuft, wenn es bei dir so aussieht, wenn die Welten um dich so zu sein scheinen, dass Steine und Schlange geliefert werden und dass du einen Eindruck hast, ich kann auch sowieso machen, was ich will, da tut sich überhaupt nichts. Höre, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, es wird euch aufgetan. Bleib dabei. Hör nicht auf. Mitringen mit diesen Kräften des Misstrauens. Immer wieder neu die Vertrauensspur zu ziehen. Das scheint, und das ist das Beruhigende an diesem Wort, das scheint ganz offensichtlich ein chronisches Problem zu sein. Ein chronisches Problem von Jesusleuten. Und es ist doch tröstlich, das zu wissen. Es ist nicht so, dass wir die Ausnahme von der Regel sind. Überall laufen vertrauensvolle Menschen rum und ich bin der Einzige, der mit Misstrauen zu kämpfen hat. Und überall sind Menschen, die Tag für Tag in ihrem Komm, folge mir nach, aus der Misstrauenswelt herausgeholt werden und neu wieder ermutigt werden. Vertraue dem Vater, geh zu ihm, erwarte keinen Stein, erwarte keine Schlange, geh zu ihm, geh zu ihm, geh zu ihm. Komm, folge mir nach. Okay, mein Gott, da bin ich also Christ geworden und er hat die Regie über mein Leben übernommen. Er hat mich durch die verschiedenen Welten hindurchgebracht und irgendwie muss er jetzt auch die Predigt zu Ende bringen und das bringt er auch zu Ende. Er bringt sie auf eine ganz, 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 ganz besondere Art und Weise zu Ende. Denn jetzt kommen wir in den Finalteil der Bergpredigt mit dem, was da steht und entdecken nun etwas, was wir normalerweise, ich nehme mal an zumindest, eher im evangelistischen Kontext hören als im Kontext einer Gemeindebotschaft. Denn da heißt es nun, geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt und viele sind's, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte, wie schmal der Pfad, der zum Leben führt und wie wenige sind's, die ihn finden. Seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig, aber sind sie reißende Wölfe an ihren Früchten, sodass sie erkennen, kann man den Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen ins Feuer geworfen. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, ins Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jedem Tag, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt. Weicht von mir, Übeltäter. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und die stießen das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als ein Platzregen fiel und die Wasser kamen, die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass das Volk entsetzte über seine Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Herr Jesus, Fazit? Sie merken es ja, dass, das geht ja wieder an den Anfang. Wo will ich hin? Ich will in den Himmel. Tatsächlich, es geht am Ende dieser Predigt darum, dass ich da ankomme. Ich will zum Leben. Ich will nicht im Alten verharren. Ich will in das Himmelreich kommen, Vers 21. Ich will nicht den Gerichtsplatzregen erleben. Ich will die Begegnung mit dem Herrn haben an jenem Tag. Also wir merken in dieser Rede plötzlich am Ende wieder den Anfang. Es geht nicht um eine innerweltliche Optimierungsansprache, sondern ich will ans Ziel. Und allein, dass wir es begreifen, dass Jesus uns aus diesem wie kann der Tag heute gut werden, Ding rausnimmt, das ist unglaublich hilfreich. Es geht um viel mehr, als dass der Tag heute gut ist. Es geht darum, hat mich dieser Tag ein Tag näher gebracht dem Himmel? Ganz elementar. Bin ich ein Stückchen weitergekommen oder bin ich auf der Strecke geblieben? Und wir merken, es sind so andere Denke, als wir sie normalerweise haben, dass ich sie nur mit diesen Worten ermutigen kann, neu wieder diese Stimme zu hören. Komm, folge mir nach. Komm, folge mir nach. Geh hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Ich habe dich vorbereitet für den Himmel und ich will, dass du mit mir in den Himmel kommst. Ich will dich im Himmel haben. Das hat er wirklich ernst gemeint. Und das ist viel wichtiger, ach, nochmal Mallorca zu sehen. Verstehen Sie? Das ist viel wichtiger als noch das und jenes und was alles. Das ist viel wichtiger. Und plötzlich merken wir, das hat frühe Generationen ganz anders umgetrieben als uns. Wir haben den Himmel wie so eine Art Zusatzversicherung. Und das ist zu billig, das ist zu wenig, sondern das ist das Ziel. Ich laufe hier durch, damit ich bei ihm ankomme. Und auf dem Weg dahin möchte ich nicht liegen bleiben. Ich will in den Himmel. Und da muss ich drauf aufpassen, denn ich habe Neigungen in mir, die tatsächlich himmelsgefährdend sind. Ach so. Ich dachte, ich wäre so ein cooler Typ. Das ist an sich schon quasi das Himmelsgehen. Nein, du hast himmelshinderliche Neigungen in dir. Und es werden hier drei starke Bilder natürlich benannt, wo es darum geht, zu gucken, dass das jetzt wirklich auch nicht schief geht, was diese Neigungen hier betrifft, die verschiedenen Welten. Und deswegen wird hier der schmale und der breite Weg dokumentiert. Das ist uns ja ganz bekannt. Hier wird der gute und der schlechte Baum als ein starkes, eindrückliches Beispiel hingestellt. Und es wird das Haus auf dem Fels und das Haus auf dem Sand hingestellt. Alles nicht notwendig, dass man dafür ein Volltheologiestudium braucht. Sehr einfach, klar, elementare Aussagen. Ich habe in mir die Neigung zum breiten Weg. Aber natürlich, ja, selbstverständlich, hast du doch auch. Erstens ist es viel breiter, zweitens sind es viel mehr, drittens ist es einfacher. Machen wir ganz automatisch. Da gibt es diesen breiten Weg, der ist weit, breit, viele sind es, die auf ihm gehen. Ich habe in mir die Neigung, mit meinem Leben mich diesen Systemen, alten Systemen anzupassen. Natürlich. Und ich muss deswegen das von meinem Herrn hören. Ich will das von ihm hören. Andreas, Vorsicht, pass auf. Pass bitte auf deinem Weg zu mir nach Haus, auf dem Weg zu mir in den Himmel, dass du nicht dieser Neigung nachgibst. Dieser Neigung, die sich in allen möglichen Dingen zeigt, denn da gibt es die falschen Propheten mit ihren Schafskleidern und sonst irgendwas, weitere Bilder, aber es gibt in mir selber diese Neigung und der muss ich Widerstand leisten. Und deswegen zeigt mir mein Herr einen anderen Weg. Und der andere Weg ist der schmal ist. Die Pforte ist auch eng und es sind auch wenige, die ihn finden. Jetzt haben Sie das schöne Bild vom breiten und schmalen Weg vor Ihrem inneren Auge. Aber das ist nicht nur ein Evangelisationskonzept. Das ist ein Nachfolgekonzept. Ich habe zu entscheiden, auf welchem Weg will ich heute gehen. Und Sie wissen, Sie entscheiden das immer und immer und immer wieder. Und ich darf es jeden Tag neu entscheiden. Ich entscheide es in der Art, wie ich denke, wie ich rede, wo ich bin, wie ich auftrete. Immer wieder entscheide ich genau über diese Zugabe der Neigung, was eigentlich eher zu mir gehört. Oder wo ich sage, nein, mein Herr, das ist die Spur, auf der du mich finden sollst, da gehöre ich hin. Und das Gleiche ist das Bild von diesem berühmten Baum, von dem guten und den schlechten Baum mit den guten und schlechten Früchten. Wo er sagt, das ist wichtig, dass du das wahrnimmst. Ich will, dass da gerne in deinem Leben eine gute Frucht entsteht. Ich möchte das bei dir. Und wenn wir das merken, müssen wir sagen, ja, eigentlich eine normale Erwartung. Natürlich. Gar nicht im Sinn, bitte hören Sie es jetzt nicht wieder mit Ihrem kleinen religiösen Leistungsherzen, sondern wirklich begreifen, das ist etwas, was ich gerne will. Ich möchte es doch auch von mir. Und ich möchte nicht hier Früchte produzieren, wo ich nachdenke, oh, nee, ich will es nicht, aber ich habe dazu eine Neigung und ich muss aufpassen, dass ich dieser Neigung nicht nachgebe. Und ich darf aufpassen, dass ich dieser Neigung nicht nachgebe. Wir haben da manchmal auch so ein gestörtes Verhältnis, dass wir dann sagen können, ja, darf ich sagen, doch darf ich sagen. Ich will den schmalen Weg und ich will gute Früchte. Und ich will meine Hütte auf Fels gebaut haben. So eine klare Ansage. Ist gar nicht so dramatisch und auch nicht irgendwie religiös verbiestert, sondern ich darf tatsächlich auf dem Weg zum Himmel ganz konkrete tägliche Entscheidungen treffen, die mich auf diesem Weg weiterbringen oder die mich auf diesem Weg schädigen. Dazu gehört tatsächlich ein schmaler Weg und gute Früchte und ein stabiles Fundament. Mein Herr sagt es doch nicht, um mit meinem gedrohten Höllenfeuer vor mir zu stehen. Er sagt es doch mit einem ganz anderen Motiv. Sein Motiv ist doch glasklar. Das Motiv ist, ich will dich bei mir im Himmel sehen. Andreas, ich will dich bei mir im Himmel sehen. Und deswegen geh den schmalen Weg, produziere gute Früchte und bau dein Haus auf einen Fels, in dem du meine Stimme hörst und da drauf bist. Und ich sage, danke, Herr, dafür. Danke, mein Gott. Und wo ich wegrutsche auf den breiten Weg und wo ich bescheuerte Früchte produziert habe und wo ich auf Sand gebaut habe, weil ich seine Worte nicht ernst genommen habe, da gilt der alte Grundsatz unseres Evangeliums gemäßen Glaubens. Kehre um, bleib doch nicht da, wo du bist. Es gehört zu den Schönheiten unseres Glaubens, ich sage das immer wieder wirklich gerne, dass wir einfach umkehren dürfen. Wenn ich auf dem breiten Weg war, muss ich auf dem breiten Weg nicht weiterlatschen. Ich kann zurück, da wo Gott mich eigentlich hingestellt hat. Wenn ich Früchte produziert habe, deren ich mich schäme, mein Gott, verzeih mir, lass mich wieder in eine andere Produktionsschiene eingehen. Und wenn ich da mein Sandhaus gebaut habe, dann ratzfatz zurück auf das feste Fundament seiner Worte. Verstehen Sie mir mein Ding? Es ist nicht so schwierig, es ist sehr, sehr elementar, es ist sehr alltäglich, sehr konkret, sehr praktisch. Ihr Herr, Ihr Vater, mein Vater sagt, ich will dich im Himmel. Komm, ich begleite dich auf dem Weg in den Himmel. Und auf dem Weg in den Himmel gibt es Schwierigkeiten, gibt es Problemzonen. Ich sage sie dir vorher, damit du zu mir in den Himmel kommst. Und ich sage, danke, mein Herr. Danke, dass du mir das sagst und mich nicht einfach vor mich hinlatschen lässt. Sondern wenn ich dann komm, folge mir, nachhöre, dann gibst du mir da auch entsprechende Anweisungen. Und so haben wir tatsächlich als Zehntes noch einmal das Anfangsstichwort unter der Überschrift Ankommen. Ach, ich habe mal groß geschrieben. Ne? Ankommen. Dann noch einmal das Stichwort vom Himmel. Ja? Das war das erste Stichwort und das ist das letzte. Ich will ankommen. Ich will ankommen. Das will er. Dafür hat er alles getan. Dafür hat er alles getan. Dass Sie und ich im Himmel ankommen. Und das ist Nachfolge. Du sollst bei mir im Himmel ankommen. Sag, das will ich. Dann höre meine Stimme. Folge mir nach. Folge mir nach. Es ist was von der Schönheit der Bergpredigt, dass wir entdecken, was beim Geist hier Jesus auf uns zukommt. Dass wir es begreifen dürfen, es ist so anders, als wir das in unserer Wirklichkeit wahrnehmen. Und es tut uns letztendlich so gut, uns auf diese Spur einzulassen, einmal und immer wieder. Alle Modelle, die Sie sonst so um Sie herum basteln, prüfen Sie das in aller Ruhe. Alle Modelle, wo Sie sich selbst perfektionieren, alle Modelle, wo Sie geistliche Zustände, Realität nicht ernst nehmen, die halten auf Dauer nicht. Sie werden so müde. Sie kriegen die nicht hin. Sie scheitern. Das, was in der Bergpredigt Ihnen entgegenkommt, ist überraschenderweise voller Realitätssinn und gleichzeitig erfrischend fremd. Es nimmt Sie an, wie Sie sind, wie ich bin, und hängt uns an diesen Jesus dran, lässt uns erleben, dass dieser Jesus tatsächlich uns auf einen Weg führt, der ganz erfrischend anders ist und gerade diesem Anderssein uns einer ganz besonderen Weise gut tut und hilft. Und deswegen ermutige ich Sie, mit diesem alle Tage mit Jesus Ihre konkreten Nachfolgeschritte da zu gehen. Auf seine Stimme zu hören, wenn die Ermunterungs- und Aufforderungspartikel bei Ihnen auftaucht, komm, folge mir nach. Und der Heilige Geist wohnt in Ihnen, er wohnt in mir. Er kriegt das bei Ihnen hin, er kriegt das bei mir hin. Dass wir auf diese Stimme hören in uns, die uns das sagt. Die uns das sagt, du, gewöhn dich dran, du bist hier falsch, ist alles okay, selig bist du. Selig bist du. Das kapieren die um dich herum nicht, aber für dich sage ich, selig bist du. Zieh die Spur so durch, zieh sie durch. Dass wir das begreifen, dass er andere Menschen im Blick hat, uns herauslöst aus uns selbst und über unser Leben sagt, Salz, Licht, da wo ich dich brauche, als Salz, als Licht, ich setze dich ein, ich, dein Herr, ich setze dich ein. Manches kriegst du mit, manches kriegst du nicht mit, manchmal ändere ich auch die Taktik, ich bin für Salz und Licht zuständig und dir habe ich es gesagt, du bist es, der indikativ steht. Ich gebe dir mein Wort, ich bin der absolute Wortgeber. Spiel nicht mit meinem Wort rum. Nimm das ernst. Das ist aus dem Mund Gottes. Das gilt absolut. Sieh, wie weltfremd ich gelebt habe und ans Kreuz gegangen bin, um eine Liebe zu leben, die es in dieser Welt nicht gibt. Und ich lade dich ein, immer wieder, dass du meine Stimme hörst, weltfremd unterwegs zu sein. Ich überfordere dich nicht, ich habe keine Angst, aber komm, komm. Geh raus aus dem ganzen Religionskram, sei echt. Lebe distanziert, wo da der alte Religionsgeist dich erwischt. Und freu dich daran, dass dein Leben, was jetzt noch kryptisch funktioniert, einmal offenbar werden wird in der Wahrheit und im Licht von Jesus Christus. Bete. Das Beten, das wirklich zum Vater kommen, das wirklich zu dieser letzten Autorität treten, als normales sterbliches Wesen und seinen Namen heiligen und sein Reich, seine Herrschaft erbitten und seinen Willen erflehen für diese Welt und für dein Leben. Hör auf, den alten Götzen zu huldigen. Schmeiß diesen Mammonkrempel hin, vor allem. Ich weiß, wie du, mein Kind, gefangen bist in diesem Sorgengötzen. Es tut mir so leid, grauenvoll, wie du dich da abmühst. Lass gut sein, du hast einen Vater, der sich um dich kümmert und beschäftige dich mit meinen Sorgen und ich kümmere mich um deinen Krempel. Probier's aus, bitte probier's doch mal aus, mein Kind. Probier's doch mal aus. Und dann habe ich dich nicht als Einzelkind in die Welt geschickt. Ich habe dann noch ein paar Millionen Schwestern und Brüder. Genauso komische Exemplare wie du. Aber das Problem sind nicht die, das Problem bist du. Lass dich von mir rausholen, dass ich dir das zeigen kann, wo wirklich bescheuerte Balken deine alte Existenz zum Ausdruck bringen. und du dich nicht an dem Splitter deiner Mitgeschwister reiben solltest. Und dann bete. Bete, hör nicht auf. Hör nicht auf. Wenn die Misstrauenswellen und Wogen kommen, hör nicht auf. Der Vater im Himmel liefert keine Steine, keine Schlangen. Und ich weiß, wer der Vater ist. Und dann wirst du bei mir im Himmel ankommen. Denn du gehst ja auf diesem schmalen Weg mit guten Früchten, deinem festen, gegründeten Haus auf dem Felsen. Und dann treffen wir uns bei mir im Himmel. Komm. Komm. Folge mir nach. Ab wann? Ab jetzt? Mal sehen, was er in den nächsten paar Stunden Ihnen so sagt. Komm, folge mir nach. Himmlischer Vater, Herr Jesus Christus, in dem Geist, in uns wohnt, Preis und Anbetung sei dir. Du bist unser Herr, du bist unser Gott. Du hast uns gerettet, du hast uns in diese unmittelbar Gemeinschaft und Beziehung hineingestellt. Wir danken dir dafür. Und jetzt dürfen wir tatsächlich Männer und Frauen sein, die dieser Stimme gehorsam leisten, die hören, wenn du sagst, folge mir nach. Und wir bitten dich, dass das geschieht. Heute und morgen und übermorgen. Und du gibst uns nicht auf. Du huldigst bei uns keinen Perfektionismus. Du holst uns 1000 Male zurück. Wir dürfen immer und immer wieder neu uns auf diesen wunderbaren, einzigartigen, fremden und doch so guten Weg begeben, den du für uns hast. Wir befehlen uns dir an und bitten dich, dass die Bausteine dieses Tages ihre Frucht bringen in unserem Leben. Wir bitten dich um deine Bewahrung, wenn wir auseinandergehen. Bitten für dich, die unterwegs sind. Bitten für dich, für die, die hier in diesem Haus bleiben können, dass deine Gnade, deine Fürsorge über uns wacht. Und wir bitten dich, ja, wir bitten dich, Herr Jesus, lass uns diese wunderbare Stimme von dir, dem Bergprediger, hören. Lass uns den Geist, der in uns wohnt, das erkennen, wo du das sagst, komm. Und folge mir jetzt nach. Dank sei dir. Amen.